Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Amerika hat gewählt und doch ist jetzt genau das eingetreten, was viele Experten im Vorfeld befürchtet hatten. Es drohen eine politische Hängepartie und eine juristische Schlammschlacht. Allerdings hat Joe Biden, das muss man auch sagen, in den letzten Stunden erstaunlich aufholen können. Nach Berechnungen von US-Medien hat der Demokrat auch Michigan und Wisconsin gewonnen. Und damit liegt er bei den Wahlmännerstimmen inzwischen deutlich vor Donald Trump. Biden gab sich deshalb vor wenigen Minuten erneut zuversichtlich. Er sage jetzt nicht, er habe die Wahlen jetzt schon gewonnen, aber am Ende der Auszählung werde er der Gewinner sein. Und um das nochmal klar zu sagen, die Kampagne, die habe er als Demokrat geführt, aber er werde regieren als ein amerikanischer Präsident.
I'm not here to declare that we've won. But I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners. So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president.
Donald Trump wiederum hatte sich schon heute Morgen, also noch während der Auszählung der Stimmen, zum faktischen Sieger erklärt und dann auch angekündigt, die Auszählung der Briefwahlstimmen gerichtlich stoppen zu wollen.
So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We will win this and we, as far as I'm concerned, we already have it.
Amerika wartet also weiter auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen, wobei unklar ist, ob am Ende wirklich die Stimmen oder nicht doch die Gerichte den Ausschlag geben werden. Der neueste Stand gleich von unserem Korrespondenten in Washington und dann ein Interview mit dem US-Diplomaten James Bindenagel. Und wir schauen natürlich auch auf die internationalen Reaktionen auf diese Wahlen, die sich vielleicht so zusammenfassen lassen: Sorge in Europa, demonstrative Gleichgültigkeit in China und Russland. Ebenso in dieser Sendung der Stand der Ermittlungen nach dem Anschlag von Wien und die Corona-Situation in Deutschland. Es könnte also noch ein juristisches Tauziehen werden, denn wie schon im Wahlkampf ist beim Trump-Team auch jetzt von Wahlbetrug, von gestohlenen Stimmen die Rede, ohne dass es dafür Beweise gibt. Dabei hat sich Donald Trump erstaunlich gut geschlagen, gemessen zumindest an den Prognosen. Doch inzwischen konnte eben Joe Biden merklich aufholen und Trump sogar überholen. Thilo Kössler in Washington, zunächst einmal, was ist der aktuelle Stand bei der Auszählung?
Herr Münchenberg, es ging bis vor wenigen Stunden noch um 6 Bundesstaaten, die noch offen waren. Und plötzlich waren es dann nur noch 5. Denn Joe Biden hat Wisconsin gewonnen. Das ist ein klares Ergebnis. Die 10 Wahlmännerstimmen aus Wisconsin gingen an ihn. Das will die Trump-Administration zwar anfechten und eine Nachzählung veranlassen, aber dafür gibt es eigentlich überhaupt keine stichhaltige Begründung. Biden ging daraufhin am Abend mit einer kurzen Erklärung vor die Presse. Sie haben es schon gesagt und erklärte: Wir haben genügend Stimmen zusammen, um das Quorum von 270 Stimmen zu erreichen. Er wolle zwar nicht den Sieg erklären, wie das gestern Donald Trump getan hat, aber er will doch klarstellen, dieses Rennen gewonnen zu haben.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners.
So, was gibt es dafür für einen Grund, Herr Münchenberg? Da fragt man sich, was macht ihn da so sicher? CNN sieht ihn auch als Gewinner in Michigan. Das würde nochmal 16 Wahlmänner für Joe Biden ausmachen. Damit würde seine Zahl der Wahlmänner auf 253 steigen, während Donald Trump weiterhin bei 213 bliebe. Da fehlen bis 270, das ist das entscheidende Quorum, noch 17 Stimmen. Woher können sie kommen? Sie kommen vermutlich aus Nevada. Biden führt dort mit 49,3 zu 48,7% bei 86% der ausgezählten Stimmen. Das ist wichtig zu wissen, denn es geht darum, den Großraum Las Vegas noch auszuzählen und der ist demokratisch. Nevada bringt eben möglicherweise 6 Stimmen. Das Ergebnis soll morgen verkündet werden. Und Biden macht sich wirklich ernsthafte Hoffnungen auf Arizona. Biden liegt dort mit 51% in Führung gegen 47,6% für Donald Trump. Damit hat Biden tatsächlich einen roten, sprich republikanischen Bundesstaat in einen blauen umgewandelt. Das ist ein echter Erfolg für ihn bei dieser Wahl. Das macht für ihn 11 Stimmen. 11 plus 6 sind 17. Das wäre das Quorum für 270 Stimmen. Damit hätte Joe Biden die Wahl gewonnen und mit dieser Konstellation bräuchte Joe Biden auch nicht die Stimmen aus Pennsylvania und Georgia, die vermutlich, so sieht es auch, das ist noch nicht umstritten, aber die vermutlich an Donald Trump gehen werden.
Mhm. Herr Kessler, wenn Biden jetzt tatsächlich dieses Quorum erreicht, 270 Stimmen, das sind ja auch Berechnungen jetzt der Medien. Die Frage ist ja trotzdem, wie geht es dann weiter, denn Trump hat ja gerichtliche Schritte schon angekündigt. Also ist er dann auf der sicheren Seite trotzdem oder muss er eben erst einmal warten, was die Gerichte dann sagen?
Also da muss man erstmal abwarten. Nicht jedes Gericht nimmt natürlich auch jede Klage an. Für eine Klage muss es ja irgendwelche Hinweise geben, dass da Pfusch im Spiel war oder dass Betrug im Spiel war. Das gibt es bisher überhaupt nicht. Also ich glaube, dass beide Seiten sich jetzt natürlich rüsten für eine juristische Auseinandersetzung, ist klar. Aber ich denke, da muss man einfach abwarten, wie das jetzt weitergeht. Jedenfalls könnte dann Joe Biden mit gutem Grund und gutem Gewissen den Sieg für sich reklamieren. 270 Wahlmännerstimmen sind 270 Wahlmännerstimmen.
Mhm. Nun ist der mögliche Sieg bei den Präsidentschaftswahlen das eine. Die andere ist nach dem politischen Gestaltungsspielraum. Denn so wie es aussieht, haben die Demokraten ja ein großes Ziel nicht erreicht, die Mehrheit im Senat.
Ja, das ist völlig richtig. Also die große Hoffnung der Demokraten, die Mehrheit im Senat brechen zu können, die republikanische Mehrheit, die hat sich nicht erfüllt. Sie haben keine 3 bis 4 Sitze hinzugewinnen können, sondern nur 2, abzüglich des Sitzes in Alabama, den sie wieder abgeben mussten an einen Republikaner. Das Stimmenverhältnis würde nun also lauten 52 zu 48. Das ist eine unglaublich knappe Mehrheit für die Republikaner. Aber das reicht natürlich, um die Politik des Präsidenten nach Kräften zu behindern und zu blockieren. Bei Besetzung von zustimmungspflichtigen Posten, etwa Kabinettsposten oder Geheimdienste oder wie auch immer, bei Gesetzesvorhaben, bei Reformen, beim Green Deal zum Beispiel oder bei dem Versuch, die Zahl der Richter im Supreme Court zu erhöhen, da wäre ein ausbalanciertes Verhältnis möglich, nötig. Das gibt es nicht und das reicht, um alle Gesetzesvorhaben zu blockieren.
Mhm. Herr Kessler, nun waren ja im Vorfeld dieser Wahlen, war ja auch die Sorge groß vor Krawallen und Ausschreitungen. Wir haben alle die Bilder gesehen, wo die Geschäfte geschützt worden sind, mit Holzpaletten vernagelt worden sind. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ist es trotzdem friedlich im Land?
Ja, es gibt natürlich schon Anzeichen für Spannungen. Man guckt nach Portland in Oregon, wo diese Proteste ja mittlerweile Tradition haben seit Ende Mai, seit dem Tod von George Floyd. Da gab es gestern Spannungen. Die Polizei ist bis zum frühen Morgen nicht eingeschritten. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass irgendwann auch wieder, wie das schon häufig passiert ist, die berüchtigten bewaffneten Bürgerwehren, die Milizen, einschreiten und versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich jetzt eine Situation, ein gefährliches Vakuum, das hier entsteht und ein Streit zwischen den Parteien, der geradezu dazu ermuntert, dass sich die Spannungen entladen. Und die Befürchtung ist tatsächlich, dass es zu Unruhen kommt. Wir sind froh, dass das bisher nicht passiert ist und wir warten die Entwicklung ab. Aber man muss natürlich damit rechnen. Hier in Washington zum Beispiel, in Münchenberg, haben viele Geschäfte ihre Schaufenster vernagelt und ihre Geschäfte verrammelt. Das sind keine schönen Bilder, aber sie sprechen dafür, dass die Befürchtungen doch sehr groß sind.
Informationen waren das von unserem Korrespondenten Thilo Kössler. Dankeschön nach Washington. Und zugehört hat der US-Diplomat und frühere Geschäftsträger der US-Botschaft in Bonn, James Bindenagel. Herr Bindenagel, einen schönen guten Abend.
Herr Bunzelberger, sehr guten Abend.
Herr Bindenagel, was hat Sie bei diesen Wahlen am meisten überrascht? Dass Donald Trump doch relativ gut abgeschnitten hat, entgegen der Prognosen, dass er sich noch während der Stimmenauszählung zum Sieger erklärt hat oder dass Biden inzwischen so deutlich vorne liegt?
Ja, für mich war das auch das Interessanteste, ist, dass Trump so gut ausgemacht hat. Hat er dann auch wirklich nicht erwartet, dass er dann auch mit seinem Realitätsfernsehen auch auftritt, auch wirklich die Realität auch mitmachen könnte. Aber wenn man auch sieht, natürlich auch, er hat dann auch von seinen Wählern auch, dass die Wirtschaftspolitik ist vor allem eine Stärke von ihm. Er hat dann auch Steuern gesunken, er hat dann auch den Angst und den Sorgen von normalen Menschen auch angetastet. Das ist offensichtlich nicht nur den weißen Männern, das haben wir dann auch gedacht, aber auch mit Latinos und auch den Schwarzen. Das war wirklich für mich eine Überraschung.
Aber trotzdem, es gibt ja eben auch Corona, die vielen Todes, die vielen Infektionszahlen, das schlechte Krisenmanagement in der Pandemie. Das hat ja auch eben unglaublich viele US-Bürger betroffen. Warum hat das offenbar am Ende keine Rolle gespielt? Denn wie gesagt, viele haben ja doch dann am Ende Trump gewählt.
Ja, ich habe dann auch Gespräche auch heute mit ehemaligen Senatoren und die, ich habe das auch gefragt, wie ist das möglich? Und die haben auch mir auch gesagt, dass es möglich wäre, dass Leute haben dann auch Trump geglaubt, dass er alles gemacht hatten, was zu machen war. Und ich habe das nicht glaubwürdig aus meiner Seite, aber er hat dann auch offensichtlich genügend Leute auch beigebracht, dass er auch alles gemacht hat. Und er war auch krank und sehen Sie, dass es nicht so schwierig war. Und vielleicht spielte dann auf eine Hoffnung von Leuten, dass es nicht so schlimm war, wie es ist.
Nun hat er ja, das ist natürlich wenig überraschend, denn das war ja auch schon im Vorwahlkampf die ganze Zeit die Rede davon, er hat ja die Briefwahlen diskreditiert. Jetzt sagt er, er wird juristisch gegen die Briefwahl letztlich vorgehen. Droht den USA eine juristische Schlammschlacht?
Ja, es ist ohne Frage. Er hat dann auch schon 40 oder mehr Anklage gemacht. Das ist dann nicht, für mich das Schwierigste ist das gegen die Demokratie, gegen die Legitimität und nicht nur den Wahlen, aber auch die ganze Demokratie. Das habe ich nicht verstanden, dass es auch erlaubt ist von den Republikanern, weil die republikanische Partei ist dann auch hinter sich und haben dann auch für eigene Gründe auch für Steuererleichterung oder Deregulierung und so weiter. Aber na, das wird dann auch kommen.
Weil beide, muss man ja auch sagen, sammeln. Also Biden selbst inzwischen läuft ja übers Internet eine Geldsammelkampagne. Also man rüstet sich schon. Wird dann am Ende vielleicht doch der oberste Gerichtshof entscheiden müssen? Oder ist es vielleicht doch so, dass eben manche Klagen gar nicht angenommen werden?
Ich glaube, dass die Klagen wird nicht angenommen werden. Zum Beispiel, Sie haben auch, Herr Kessler, gesagt, dass die Klagen dann auch den Wahlen, die Zählung auch zu stoppen. Aber das ist nicht nur Hälfte, das ist nur die Hälfte der Geschichte. Er hat in Arizona und auch in Nevada auch verlangt, dass sie dann weiter gezählt wurde. Das kann man nicht beides haben. Das ist inkohärent und ich nehme an, dass der Richter wird das auch so sehen.
Die Frage ist ja schon, das klang ja eben gerade im Gespräch auch mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler an, was kann ein Präsident Biden politisch gestalten, wenn die Republikaner im Senat weiter die Mehrheit haben?
Ja, das ist, man kann auch sagen, er wird ein Pilot, der mit einem Flugzeug in den Fliegen würde. Das ist auch schwierig. Das wird dann auch mehr. Wir haben auch oft gesprochen von, was wird dann auch, wenn Biden gewählt wurde, dass ein Status quo ante kommt. Nein, das würden wir dann Status quo haben. Trump wird dann weitermachen. McConnell wird dann auch blockieren im Senat. Es wird dann auch sehr, sehr schwierig, auch eine Politik zu machen.
Also droht da auch den USA, wenn es eben alles so kommt, immer das vorausgesetzt, eher politischer Stillstand?
Ja, genau.
Die Frage ist ja, die Demokraten hatten sich ja im Senat für den Senat deutlich mehr ausgerechnet. Warum ist diese Rechnung nicht aufgegangen, dass man eben die republikanische Mehrheit im Senat nicht knacken konnte?
Ja, normalerweise dann kommen dann auch die Senatoren nach der Wahlkampf für einen Präsident. Das heißt, Trump hat besser gemacht, als die Demokraten erwartet hat. Und dadurch hat dann auch die republikanischen Senatoren auch zurückgekommen.
Herr Bindernagel, auch ein ja sehr überraschender Punkt ist eben, dass Donald Trump deutlich besser abgeschnitten hat in den Prognosen. Schon 2016, muss man sagen, lagen die Wahlforscher ja deutlich daneben. Jetzt eben wieder, Wieso haben die Experten nichts gelernt oder ist es ein Faktor, der letztlich ganz schwer in den Griff zu bekommen ist, weil das amerikanische Wahlsystem ja doch so kompliziert ist?
Erstens haben sie gesagt, die Demoskopen haben sie die wirklich Verlierer. Die haben dann nicht mit eingenommen, was die Leute vielleicht nicht sagen wollten und das haben nicht kapiert. Die Umfragen waren nicht stimmend, ja, das ist auch klar. Und Trump hat dann auch in der letzten Zeit auch mit seinen Rallies auch vielleicht 30.000 Leute infiziert, aber er hat dann auch gezeigt, was für den Leute auch wichtig ist. Er hört zu, er spricht dann mit denen. Und so wird das.
Also Ihr Eindruck ist eher, dass Trump tatsächlich jetzt auch in den letzten Tagen noch deutlich Boden gut gemacht hat?
Genau.
Vielleicht auch noch ein Punkt, das klang vorhin auch schon mal an. Es gibt ja die Sorgen vor Gewalt, zumal wenn viele den Eindruck haben sollten, es habe eine Art Wahlbetrug gegeben. Das ist ja etwas, mit dem Donald Trump ja immer wieder spielt, was er suggeriert oder auch sogar deutlich anspricht. Wie groß ist da Ihre Sorge, dass es jetzt im Nachklang dieser Wahlen eben auch dazu kommen könnte?
Ja, ich bin der Meinung, das wird dann auch zu Gewalt kommen, aber spottisch. Irgendwo in vielleicht, wie gesagt, in Portland oder in New York oder aber nicht keine große Gewalt. Aber es wird gewalttätige Leute, die sind immer bereit, auch Gewalt zu tun. Und Trump hat dann auch die Möglichkeit auch geschaffen.
Vielleicht jetzt zum Schluss noch, wie gesagt, im Augenblick sieht es für Joe Biden relativ gut aus, was die Stimmen der Wahlmänner angeht, aber es ist eben noch ein sehr unsicherer Prozess. Was denken Sie, wann werden wir tatsächlich ein Ergebnis haben, dass es zu diesen 270 Stimmen dann reicht?
Ja, so in Nevada haben der Secretary of State sagte dann heute nicht mehr, aber in den nächsten ein oder zwei Tage. Und in Arizona auch. Und da wird er dann auch genügend haben. In Pennsylvania wird es etwas länger. Die kann auch zählen bis Freitag. Und aber in alle drei Fälle sind die noch nicht gezählte Stimmungen auch von hauptsächlich so zwei Drittel oder mehr von Demokraten. Und ich bin auch der Meinung, dass das kommt dann auch.
Also der neue Präsident wird eher Joe Biden heißen.
Ja, wird eher.
Sagt der ehemalige US-Spitzendiplomat James Bindenagel. Herr Bindenagel, danke schön für das Gespräch.
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Und damit gehen wir zu den Reaktionen. In Berlin sind die Präsidentschaftswahlen natürlich auch mit großer Aufmerksamkeit beobachtet worden. Ja, und je länger die Wahlnacht gestern gedauert hat, desto länger durften zumindest zunächst auch mal die Gesichter geworden sein, denn viele hatten doch auf einen klaren Wahlsieg von Biden gehofft. Stefan Dietchen berichtet.
Diejenige, die am persönlichsten vom Ausgang der Präsidentschaftswahl betroffen ist, die im letzten Jahr der eigenen Amtszeit dem neuen oder dem alten US-Präsidenten im Oval Office des Weißen Hauses gegenüber sitzen wird, Angela Merkel, schweigt.
Das Ergebnis steht noch nicht fest. Und deswegen für die Bundesregierung kann ich nur sagen, das ist ein Stand der Dinge, den wir nicht kommentieren,
erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in der turnusmäßigen Regierungspressekonferenz. Zumindest am Morgen, kurz nach der Selbsternennung Donald Trumps zum Wahlsieger, war das noch anders. Im ZDF äußert sich eine sichtlich besorgte Bundesverteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.
Das ist eine sehr exklusive Situation. Das ist etwas, was uns insgesamt sicherlich sehr beunruhigen muss.
Ähnlich am Morgen die ersten Einschätzungen von der liberalen und der grünen Opposition. FDP-Chef Christian Lindner und Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen.
Es ist eine ganz kritische, ich möchte sagen, eine bestürzende Situation.
Jemand, der selber mal in den USA gelebt hat, natürlich hat man heute in den nächsten Stunden weiter ein mulmiges Gefühl.
Die Reaktionen am Morgen zeigen, in Berlin hatten sich die meisten, aber nicht alle, nach den letzten Meinungsumfragen vor der Wahl auf einen deutlicheren Sieg Joe Bidens eingestellt. Nils Annen, SPD und Staatsminister im Auswärtigen Amt, gesteht im Deutschlandfunk.
Ich habe eigentlich mit einem etwas besseren Abschneiden der Demokraten gerechnet. Alle Umfragen haben uns das ja auch wieder nahegelegt.
Diese Voraussagen waren falsch,
hält Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, entgegen, als am Morgen noch ein Sieg Donald Trumps wahrscheinlich erscheint. Auch die deutschen Medien hätten, ähnlich wie die amerikanischen, mit Ausnahme von Fox News, ein überzeichnetes Bild des US-Präsidenten verbreitet.
Er hat Ergebnisse geliefert. Also er hat das Establishment aufgebrochen. Das war sein Wahlversprechen. Und er hat seine Wahlversprechen eingehalten. Und das kotieren auch die Wähler.
Unabhängig vom Ausgang der Wahl sehen die meisten deutschen Politiker mit Sorge auf die kommenden Tage und Wochen in den USA. Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesaußenminister und heute Vorsitzender des deutsch-amerikanischen Netzwerks Atlantikbrücke, sieht eine schwierige Phase für die internationale Politik voraus.
Wenn die Außenpolitik der USA nur ein Reflex ihrer inneren Spaltung, ihres fortgesetzten Wahlkampfes ist, dann fällt sie aus, das wird die freuen, die das Vakuum füllen wollen. Das sind China, Russland, die Türkei. Europa ist leider zu schwach, um das zu tun, aber das ist jedenfalls für die Welt natürlich sehr schwierig, wenn eine so große Nation wie die USA quasi ausfallen.
Viele Stimmen in Berlin hatten vor der US-Wahl immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Sieg Joe Bidens zwar den Umgangston im transatlantischen Verhältnis verbessern und Gespräche erleichtern würde. Grundsätzlich aber, so lautete eine weit verbreitete Einschätzung, werde die USA auch unter Biden nicht in die alte Rolle der westlichen Schutz- und Leitmacht zurückkehren. Annegret Kramp-Karrenbauer wiederholt die Konsequenz, die jedenfalls verbal in den letzten Jahren zu einem Mantra deutscher Politik geworden ist.
Wir werden sehr viel mehr für unsere eigenen Interessen tun müssen als Deutschland und insbesondere mit den anderen Europäerinnen und Europäern.
Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, wünscht sich auch für den Fall eines Sieges von Joe Biden ein selbstbewussteres Auftreten der Bundesregierung gegenüber den USA.
Ich hoffe, dass unsere Regierung mal eigenständiger wird und auch mal Nein zu einem Präsidenten sagen kann.
Für FDP-Chef Christian Lindner dagegen gilt vor allem:
Für uns muss das ein Anlass sein, den Dialog mit den USA zu intensivieren, egal, wie gesagt, wer im Weißen Haus ist.
Und Außenstaatsminister Nils Annen schließlich beteuert auch an diesem Morgen:
Die Vereinigten Staaten sind und bleiben für uns trotz der in der Tat angespannten und schwierigen letzten 4 Jahre der wichtigste Partner, Verbündete und auch Freund.
Die Reaktionen, die Berliner Reaktionen auf die US-Präsidentschaftswahlen, das war der Bericht von Stefan Detjen. Auch in Brüssel hat Trump eher wenig Freunde, schließlich ist der amtierende Präsident ein Anhänger von America First und ein Gegner der multilateralen Zusammenarbeit, für die die EU bekanntlich steht. Insofern dürften auch in der europäischen Hauptstadt viele auf einen politischen Wechsel in den USA hoffen, zumindest im Stillen. Aus Brüssel berichtet Bettina Klein.
Dass Präsident Trump per Gerichtsbeschluss die Auszählung der Stimmen stoppen lassen will, findet der frühere deutsche Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, beschämend für die amerikanische Demokratie. Eines aber empört ihn noch mehr.
Was für mich aber noch viel beschämender ist, ist, dass die Europäische Union in dieser Stunde sich in einer wirklich grotesken Lage auseinanderdividieren lässt.
Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz bezieht sich damit auf eine Twitter-Meldung des slowenischen Regierungschefs heute Vormittag. Zitat: Es ist ziemlich klar, dass das amerikanische Volk Donald Trump gewählt hat. Gratulation an die Republikanische Partei. Zitat Ende. Janusz Janca machte sich damit Trumps falsche Behauptung zu eigen, er habe die Wahl gewonnen. Er fürchte, so Ischinger im Deutschlandfunk, das sei ein Vorgeschmack darauf, wie Europa künftig auseinanderfällt, wenn es mit Großmächten zu tun hat.
Ich würde also hoffen, dass die Führung der Europäischen Union, der Präsident des Europäischen Rats, die Präsidentin der EU-Kommission umgehend einen Sonderrat der Staats- und Regierungschefs einberufen, damit die Europäische Union in dieser noch unklaren Lage zumindest gemeinsam reagiert oder gemeinsam so lange wartet, bis man auf ein klares Ergebnis auch gemeinsam in welcher Weise dann auch immer reagieren kann.
Von einem Sondergipfel wegen der US-Wahl ist bisher nichts zu hören. Die nächste Videoschalte der Staats- und Regierungschefs zum Austausch über die Corona-Lage ist für den 19. November angesetzt. Der Ausgang der US-Wahl sollte aber zwecks Abstimmung heute auf Botschafterebene von den ständigen Vertretern in Brüssel besprochen werden. Kein Kommentar zum Tweet aus Slowenien am Mittag von Kommissionssprecher Erik Mamer. Allerdings so viel: Wir warten das offizielle Ergebnis ab und empfehlen das auch allen anderen. Angesprochen auf einen potenziellen Stopp der Auszählung durch höchste Gerichte in den USA, erwiderte Mamère, dies sei bisher ein hypothetisches Szenario, das die Kommission grundsätzlich nicht kommentiert.
Let the process take place in the United States and let's see what comes out of it.
Lassen Sie doch das vorgesehene Verfahren erst einmal stattfinden und sehen, was dabei herauskommt. Scharfe Kritik an Trumps Ankündigung kam indes aus den großen Fraktionen des Europäischen Parlaments.
Wir haben heute miterlebt, wie der amtierende US-Präsident Donald Trump erneut demokratische Grundregeln in Frage stellt. Wenn er nämlich die Auszählung der Wählerstimmen stoppen lassen muss, nur weil er sich zum Sieger erklärt, dann macht das deutlich, dass er Demokratie nur als Instrument der persönlichen Nützlichkeit akzeptiert und damit eben letztlich verachtet.
Sagt etwa der sozialdemokratische Abgeordnete Jens Geier. Einen beispiellosen Angriff auf die amerikanische Demokratie beklagt auch der Grüne Reinhard Bütikofer. Gleichzeitig stellt sich für viele heute die Frage, was die Entwicklungen in den USA für die Europäische Union bedeuten. Und zwar ganz gleich, wer am Ende das Rennen macht. Die Welt kann 4 Jahre Trump nicht zurückdrehen, meint etwa die liberale Abgeordnete Nicola Baer. Auch ein Demokrat Biden würde der EU mehr eigenverantwortliches Handeln abverlangen. Ähnlich Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion, am Morgen im Deutschlandfunk.
Wir müssen endlich Selbstbewusstsein entwickeln. Europa muss endlich Autonomie entwickeln. Und das ist nicht immer nur einfach und sozusagen banal, weil gerade bei der Frage der militärischen Kapazitäten sind wir heute zu ganz großen Teilen von der NATO-Kooperation mit den Vereinigten Staaten abhängig als Europäer. Und das kann auf Dauer so nicht bleiben.
Für den christsozialen Abgeordneten ist das, was sich in den vergangenen Jahren in Amerika abgespielt hat, auch eine Warnung für Europa. Man müsse darauf achten, dass sich die Gräben und die Spaltung in den Gesellschaften auch hier nicht weiter vertieften.
Bettina Klein. Kaum ein Land hat die außenpolitische Agenda des US-Präsidenten so bestimmt wie China. Und beide Länder haben sich inzwischen ja gegenseitig mit milliardenschweren Strafzöllen überzogen, wobei es längst nicht nur um die wirtschaftliche, sondern wohl auch um die digitale Vorherrschaft geht. Insofern dürfte man auch in Peking die Ereignisse in den USA aufmerksam beobachten. Ruth Kechner.
Beim Blick in die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, hat man den Eindruck, China interessiere sich gar nicht für die Präsidentschaftswahl in den USA. In der Online-Ausgabe findet der noch offene Ausgang der Wahl nur unter ferner Liefen statt. Eine Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping zum 14. Fünfjahresplan dominiert die Schlagzeilen. Auch Außenamtssprecher Wang Wenbin ist in der täglichen Pressekonferenz kurz angebunden. Die US-Wahlen sind eine interne Angelegenheit, sagt Wang. China habe dazu keine Position. Das offizielle China hält sich bedeckt. Klar ist, unter Donald Trump ist das chinesisch-amerikanische Verhältnis in den letzten 4 Jahren auf einen Tiefpunkt gesunken. Längst geht es nicht mehr nur um Handels- und Zollstreitigkeiten, sondern um mehr. Dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern wird, glaubt in China niemand so richtig, egal wer im Weißen Haus regiert. In den stark zensierten sozialen Medien heißt es heute, egal wer gewinnt in der US-Politik gegenüber China, werde es keine großen Änderungen geben. China müsse vorbereitet sein auf harte Auseinandersetzungen, so ein Kommentar. Und es wird gefeixt über die USA und die Demokratie, und zwar schon seit Tagen. Die US-Wahlen hätten dem globalen Kampf gegen die Corona-Pandemie geschadet, heißt es in der Huangqiao Shibao der Global Times. Die Epidemiebekämpfung in den USA und die Wahlen seien ein extrem schlechtes Vorbild für die Welt. Ob nun Trump oder Biden für China besser wäre, darüber gehen die Meinungen auseinander. Trotz der antichinesischen Rhetorik von Trump wäre eine zweite Amtszeit des Republikaners gar nicht so schlecht für China, glauben einige Analysten. Das würde China mehr Zeit geben, international zur Großmacht heranzuwachsen. Aber auch über die Diskussion in China selbst machen sich einige Online-Kommentatoren lustig. Eine Gruppe von Leuten, die kein Fleisch isst, diskutiert über den Geschmack von Fleisch, ätzt ein Online-Kommentator und schiebt gleich hinterher. Leute, die nicht wählen dürfen, diskutieren über den Ausgang einer Wahl.
Und jetzt weitere Meldung des Tages in Kurzform zu den russischen Reaktionen auf die US-Wahl. Stefan Lack.
Politiker aus Russland reagieren teils zurückhaltend, teils kritisch auf den bisherigen Verlauf der US-Präsidentschaftswahl. Von Präsident Putin und Außenminister Lavrov gab es bislang keinen Kommentar zur Abstimmung und dazu, dass sich Donald Trump schon vor dem Ende der Stimmauszählung zum Sieger erklärt hat. Leonid Slutsky, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss der Duma, dem russischen Parlament, wies in einem Kommentar auf Facebook darauf hin, dass die so wörtlich Show der US-Präsidentschaftswahl noch nicht beendet sei, auch wenn Trump einen Stopp der Stimmauszählung gefordert habe. Schließlich sei auch Biden überzeugt davon, ins Weiße Haus einzuziehen. Die Situation sei unvorhersehbar. Die Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses könne sich noch lange hinziehen. Für die russisch-amerikanischen Beziehungen sei es aber am Ende egal, wer der nächste US-Präsident werde. In jedem Fall würde auch in Zukunft immer wieder die antirussische Karte gespielt, während Russland an der Normalisierung der Beziehung zwischen beiden Ländern arbeite, so Slutsky. Der Chef der kommunistischen Partei, Gennadi Sjuganov, geht von langen juristischen Auseinandersetzungen zwischen den Lagern Trump und Biden aus. Beide würden so den Kampf gegeneinander fortsetzen. Vom schlechtesten aller denkbaren Ergebnisse spricht der Vorsitzende im Duma-Ausschuss für Bildung und Wissenschaft, Vyacheslav Nikonov. Schon jetzt sei klar, dass die Hälfte der Bevölkerung das Ergebnis als nicht legitim betrachte. Eine Polarisierung in Bezug auf die Werte habe es bereits gegeben. Die Kompromissbereitschaft sei gleich null. Zudem hätten viele US-Bürger Waffen im Schrank. Sarkastisch meinte Nikonov, man solle sich jetzt sehr viel Popcorn besorgen und zuschauen, was passieren wird.
Die EU verschärft ihre Sanktionen gegenüber Belarus. Stefan Überbach.
Jetzt nimmt die EU auch den Staatspräsidenten ins Visier, weil die Sicherheitskräfte in Belarus immer noch massiv gegen friedliche Demonstranten vorgehen, werden gegen Alexander Lukaschenko, seinen Sohn sowie weitere Mitglieder der engsten Führungsspitze des Landes Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht. Dabei geht es vor allem um Kontensperrungen und Einreiseverbote. Die Europäische Union erkennt den Wahlsieg Lukaschenkos nicht an und wirft dem Staatsapparat Betrug sowie die gewaltsame Unterdrückung der Oppositionsbewegung vor. Deshalb hatte die EU schon Anfang Oktober 40 Mitglieder der belarussischen Führung auf eine Sanktionsliste gesetzt. Der Staatspräsident war davon zunächst ausgenommen, in der Hoffnung, dass in Belarus Verhandlungen mit den Gegnern des Regimes über eine friedliche und demokratische Lösung des Konflikts in Gang kommen. Diese Hoffnung hat sich bisher aber nicht erfüllt. Vor zwei Wochen hatten die europäischen Außenminister grundsätzlich grünes Licht für Sanktionen auch gegen Lukaschenko gegeben. Der entsprechende Beschluss der EU-Botschafter in Brüssel von heute muss jetzt noch offiziell von den Mitgliedstaaten bestätigt werden, was aber als Formsache gilt.
Ja, dann fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse, heute von Samir Ibrahim.
Ein turbulenter Tag an der Börse war es, der Tag nach der Wahl in den USA. Gleich zu Beginn gab der deutsche Leitindex DAX kräftig nach. Zu diesem Zeitpunkt war klar, es würde kein schnelles Ergebnis nach der Wahl geben und Donald Trump führte. Das Problem dabei war nur, an den Börsen hatte man seit Beginn der Woche auf genau das Gegenteil gesetzt. Dann auch noch die Siegeserklärung des aktuellen US-Präsidenten. Der DAX verlor zwischenzeitlich rund 2%, um sich anschließend mit jedem neu ausgezählten Bundesstaat und jedem Aufholen Joe Bidens langsam zu erholen. Zwischen dem Tief am Morgen und dem Höchststand liegen dabei mehr als 450 Punkte. Ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie spannungsgeladen dieser Tag auch an den Finanzmärkten war. Am Ende hieß es plus 235 Punkte im DAX, umgerechnet 2%, Schlussstand damit 12.324 Punkte. Einzelwerte gerieten an diesem Tag in den Hintergrund. Allerdings gab es auch noch Zahlen. Vonovia zum Beispiel. Das Geschäft beim Immobilienkonzern läuft weiter gut. Im Ausland konnte auch noch zugekauft werden. Das überzeugt Anleger. Die Aktie legt mehr als 3% zu. Eine kleine Überraschung gab es von BMW. Trotz der Corona-Krise und gesunkener Umsätze konnten die Münchner im dritten Quartal ihren Vorsteuergewinn sogar steigern. Dank des Geschäfts in China. Der Konzern bleibt aber dabei, in diesem Jahr dürfte das Konzernergebnis vor Steuern um 10% sinken. Die positive Reaktion im Aktienkurs deshalb sehr übersichtlich.
Der Bericht war das von Samir Ibrahim. Wien steht nach dem Anschlag mit 4 Toten und über 20 Verletzten noch immer unter Schock. Aber inzwischen werden noch immer mehr Fragen an die Behörden laut, denn offenbar gab es schon im Vorfeld Hinweise auf die Pläne des 20-jährigen Attentäters, der wegen Terrorismus vorbestraft war, Clemens Fehrenkotte.
Österreichs Innenminister Karl Nehammer räumte Fehler der Behörden im Vorfeld des Terroranschlags vom vergangenen Montagabend ein. Vor Beginn der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Wien erklärte Nehammer, es habe sich herausgestellt,
dass der slowakische Geheimdienst den Verfassungsschutz, das BVD, schon einige Zeit vor dem Terroranschlag über den Terrorattentäter informiert hat. Informationen, dass er vermeintlich Munition sich besorgen wollte. In den weiteren Schritten ist hier offensichtlich in der Kommunikation etwas schiefgegangen.
Nehammer bezog sich damit auf einen Bericht von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, wonach der slowakische Geheimdienst im Sommer dieses Jahres die österreichischen Behörden informiert habe, dass der mutmaßliche Attentäter Munition in der Slowakei habe erwerben wollen. Nehammer kündigte an, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen, um festzustellen, warum und aus welchen Gründen diese Informationen nicht an die Polizeibehörden weitergeleitet worden seien. Nehammer richtete in diesem Zusammenhang massive Vorwürfe an die Adresse seines Amtsvorgängers Herbert Kickl von der FPÖ. Der Innenminister erklärte, er habe nunmehr den Eindruck,
ist das der Verfassungsschutz alt, das BVD, durch meinen Innenminister, Vorgänger, außer Dienst Herbert Kickl, nachhaltig geschädigt worden ist, um nicht zu sagen, in dieser Zeit zerstört.
Im Februar 2019, noch zu Zeiten der Koalition zwischen ÖVP und FPÖ, war es zu einer spektakulären Durchsuchungsaktion beim Verfassungsschutz gekommen, die vom damaligen Innenminister Kickl angeordnet worden war. Infolgedessen hatten sich unter anderem zahlreiche ausländische Geheimdienste geweigert, streng vertrauliche Informationen an die österreichischen Kollegen weiterzuliefern. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen, die weiter auf Hochtouren liefen, sagte der ÖVP-Politiker, dass es sich bei den 14 erfolgten Festnahmen um Personen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters handle. Die Männer seien zwischen 18 und 28 Jahre alt und hätten, so sagte er wörtlich, Migrationshintergrund. Nach Auswertung aller Videoaufnahmen und der bisherigen Ermittlungen stehe für die Behörden fest, dass es sich bei dem mutmaßlichen Attentäter um die Tat eines Einzelnen gehandelt habe, so der Innenminister.
Wir konnten feststellen, dass die ständig steigenden Ermittlungserkenntnisse betreffend der Eintätertheorie durch die Videoauswertung bestätigt worden ist.
Der Stand der Ermittlungen nach dem Anschlag von Wien, das war der Bericht von Clemens Fehrenkotte. Seit Anfang der Woche gilt hierzulande der neue Lockdown in abgeschwächter Form. Die Hoffnung dahinter, dass die Zahl der Infektionen nicht weiter so deutlich ansteigt wie in den letzten Wochen und dass es am Ende nicht auch zu Engpässen bei den Intensivbetten kommt, was in einigen europäischen Ländern ja längst wieder der Fall ist. Gudula Geuter.
Mit über 17.200 von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fällen bleibt die Zahl der Neuinfektionen hoch, deutlich höher als am Mittwoch vor einer Woche. Die bisherige Rekordzahl vom vergangenen Samstag wird aber nicht erreicht. Auch der sogenannte R-Wert, der anzeigt, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt, spricht dafür, dass die Kurve etwas flacher ansteigen könnte. Gestern Abend lag er bei leicht unter 1. Ebenso wie der 7-Tages-Wert, der weniger Schwankungen unterworfen ist. Wegen der hohen Zahl der Infizierten steckten sich trotzdem weiterhin täglich viele Menschen an, betont man im RKI. Klar ist, der Teil-Lockdown spiegelt sich in diesen Zahlen noch nicht wieder. Zwischen Ansteckung, Erkrankung, Test und schließlich der Erfassung liegen 2 bis 3 Wochen. Bis Erkrankte auf der Intensivstation behandelt werden müssen, vergeht noch deutlich mehr Zeit. Auch deshalb gehen Praktiker des Gesundheitssystems fest davon aus, dass die Belastung der Intensivstationen weiter zunehmen wird. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, rechnet in der Passauer Neuen Presse vor, der bisherige Höchstwert werde wohl noch in dieser Woche erreicht. Am 18. April waren über 2.900 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt worden.
Es gibt momentan 2.388 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 145 mehr als am Vortag,
betonte am Mittag der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz.
Insofern können Sie sehen, dass die Zahlen steigen. Die Zahlen steigen exponentiell.
Auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Michael Pfeiffer, nannte den Anstieg rasant und bedrohlich. Es fehle zwar nicht an Beatmungsgeräten und Betten, wohl aber an Personal. Er forderte, dass die Personaluntergrenzen in der Pflege gesenkt werden sollten. Im Frühjahr hatten Kliniken so vorübergehend in Teilen weniger Pflegepersonal einsetzen können als an sich vorgeschrieben. Pfeiffer betonte, die Untergrenze halte man an sich für richtig und gut, momentan verschärfe sie aber die Situation. Allerdings warnte Christel Bienstein davor, Pflegekräfte allzu schnell intern zu versetzen. Die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe verwies in der Rheinischen Post auf die nötige Qualifikation und Erfahrung. Zuerst sollten Kliniken versuchen, Fachpersonal für den Einsatz auf Intensivstationen über Zeitarbeitsfirmen oder einen Freiwilligenpool zu suchen. Angesichts der Belastung fordert die SPD besonderen Schutz für das Klinikpersonal. Mit steigenden Infektionszahlen erhöhe sich auch die Gefahr, dass dortige Mitarbeiter erkrankten, warnte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Baas. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte außerdem schnelle finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser in Aussicht gestellt, wenn das nötig werden sollte. Der Präsident der Krankenhausgesellschaft GAS erneuerte heute seine Forderung nach einem Ausgleich, wenn der Regelbetrieb vorsichtshalber zurückgefahren werde. Baas mahnte hier zielgenaue Lösungen an. Für Nordrhein-Westfalen wollte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Prämien für freigehaltene Betten zwar für die Zukunft nicht ausschließen, derzeit aber seien in seinem Bundesland nur 7% der Intensivbetten belegt. Da stehe das nicht an.
Aus Berlin war das der Bericht von Gudula Geuter. In angespannten Wohnungsmärkten will die Bundesregierung die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Kabinett heute auf den Weg gebracht. Panagiotis Gavrilis hat dazu die Einzelheiten.
Nach langem Hin und Her und Streit innerhalb der Koalition hat das Kabinett heute den Entwurf zum sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen. Ein zentraler Punkt, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln, das soll erschwert werden. Seehofer plante höhere Hürden für die Umwandlung, zog dann zurück, auch weil es Kritik und Druck aus den eigenen Reihen und aus den Ländern gab. Die SPD drohte ihrerseits mit Blockade. Nun also der Kompromiss, den Bundesbauminister Horst Seehofer als Meilenstein der Wohnungspolitik bezeichnet. Auch Sören Barthol, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, zeigt sich zufrieden mit den geplanten Umwandlungshürden.
Wir erleben ja, dass Investoren ganze Mietblöcke kaufen, umwandeln und die Mieterinnen und Mieter, die drin wohnen, verdrängen und am Ende dann für viel Geld wieder weiterverkaufen. Das wird in Zukunft sehr schwer.
So Barthol gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Konkret müssen Behörden in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt eine Umwandlung genehmigen. Dabei legen die Länder fest, wo der Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Die Regelung ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis Ende 2025. Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, kritisiert im Deutschlandfunk den aktuellen Gesetzentwurf.
Dass die Umsetzung eines Umwandlungsverbotes der Freiwilligkeit der Länder obliegt und mit der Mietpreisbremse wieder auslaufen soll, ist ein fauler Kompromiss. Es verschafft Mieterinnen und Mietern eben nur eine kurze Atempause, aber signalisiert Renditejägern, in ein paar Jahren ist die Umwandlung wieder erlaubt. Und deswegen ist es leider ein fauler Kompromiss.
Grundsätzlich begrüßen Mieterverbände die Umwandlung in Eigentumswohnungen zu erschweren. Kritik gibt es bei den Ausnahmen. So sind Umwandlungen zu genehmigen, wenn es sich beim Grundstück um einen Nachlass handelt oder wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte. Geht es nach Rainer Wild, dem Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, so machen die Ausnahmen das Gesetz wirkungslos.
Wir gehen also davon aus, dass hier zwar ein Etikett geschaffen wird, ja, wir schränken die Umwandlung von Miete in Eigentumswohnung ein. In der Praxis wird es aber wieder massiv unterlaufen werden. Der Verdrängungsdruck wird leider nicht so reduziert werden, wie das noch über den Wohngipfel 2018 versprochen wurde.
Dabei geht es in dem Entwurf nicht nur darum, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren, auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. So bekommen Kommunen länger Zeit, ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. Gemeinden sollen Eigentümer und Eigentümerinnen verpflichten können, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen. Der Bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Daniel Föst kritisiert das Vorhaben. Statt Eingriffen ins Eigentum und Baubremsen müsse man beim Wohnungsbau endlich klotzen, statt kleckern, so Föst. Das geplante Gesetz bleibt trotz des heutigen Kabinettsbeschlusses umstritten. Dabei gibt es vor allem in der Unionsfraktion Vorbehalte gegen die Umwandlungsbeschränkungen. Abschwächungen sind hier nicht ausgeschlossen. Oder, wie Unionsfraktionsvize Ulrich Lange kommentiert, im parlamentarischen Verfahren werden wir uns dieses Gesetz genau ansehen, so lange.
Informationen waren das von Panagiotis Gavrilis. Ja, und fehlt jetzt um 23.53 Uhr noch die Presseschau. Die Redaktion hat heute Milena Reimann und Sprecher ist Christoph Wittelsberger.
Guten Abend. Kommentiert wird vor allem das unerwartet knappe Rennen zwischen Amtsinhaber Trump und seinem Herausforderer Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Trump war kein Betriebsunfall, betont der Kölner Stadtanzeiger mit Blick auf dessen gutes Abschneiden und erklärt, etwa die Hälfte seiner Landsleute will einen rücksichtslosen Geschäftsmann als Präsidenten trotz all seiner Defizite und seiner Geringschätzung der Demokratie. Unter dem Druck des knappen Rennens hat Trump noch einmal gezeigt, wessen Geistes Kind er ist. Er ist kein Demokrat. Und selbst als Autokrat ist er lausig. Er ist ein Trickser. Auch die Landeszeitung aus Lüneburg geht auf Trumps Versuch ein, sich vorzeitig den Wahlsieg zuzuschreiben. Er erklärte sich zum Sieger, als er vorne lag, und kündigte an, den Auszählprozess vom obersten Gericht stoppen zu lassen, das er zuvor konservativ eingefärbt hatte. Das ist das Drehbuch von Diktatoren. Das ist ein Putsch von oben. Wahlen sind in den USA nun eine gefährdete Art. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder sieht es ähnlich. Eine Selbstkrönung, wie sie Trump vollzog, kannten wir bisher nur von Napoleon und Kaiser Wilhelm oder in jüngerer Zeit von Diktatoren aus Schurkenstaaten. Mit Demokratie hat das rein gar nichts zu tun. Bei aller Fassungslosigkeit über das bananenrepublikanische Verhalten bleibt eines festzuhalten, findet die Pforzheimer Zeitung. Trump gelingt es, seine Millionen Anhänger zu begeistern. Diese Menge, diese Millionen Menschen, die sich von Trump verführen lassen, werden nicht verschwinden. Mehr noch, einige Milizionäre haben bereits angekündigt, für Trump in den Krieg zu ziehen. Es drohen unruhige Zeiten. Die Rheinzeitung aus Koblenz geht auf Joe Biden ein. Das knappe Wahlergebnis zeigt, wie schwach der Kandidat der Demokraten war und dass ein Anti-Trump nicht gereicht hat, um dem Pokerspieler im Weißen Haus eine klare Niederlage zu bescheren. Die hätte es aber gebraucht, um jeden Zweifel am Wahlergebnis zu zerstreuen. Jetzt dürfte es zu einer langen und zähen Schlammschlacht um die Macht in Washington kommen. Ende ungewiss. Der Tagesspiegel aus Berlin blickt auf einen anderen Aspekt. Kein Präsident und auch kein Herausforderer dürfte in den vergangenen Jahrzehnten in absoluten Zahlen so viele Stimmen bekommen haben. Die Wahlbeteiligung war enorm. So gesehen war diese Wahl anders, als es Trump am Abend herausschrie, die demokratischste, die das Land seit langem gesehen hat. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die Wahlen von Senat und Repräsentantenhaus ein. Der künftige Präsident wird es mit einem Kongress zu tun haben, dessen Kammern von verschiedenen Parteien kontrolliert werden, so wie bisher. Ein Durchregieren wird es nicht geben. Doch genau diese Machtverteilung ist womöglich das, was die Wähler wollen.
Dankeschön, Christoph Wittelsberger. Ja, damit geht die Sendung, das war der Tag, nach einem denkwürdigen Wahltag in den USA zu Ende. Wir werden Sie natürlich auch weiter die Nacht über die Ereignisse in den USA informieren. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht. Ja.